darf ich euch auch noch willkommen heißen. So viele alle haben gesagt, ich darf euch heute auch noch willkommen heißen. Ich darf auch. Servus. Grüß euch. Schön, euch zu sehen. Danke für dieses alte Lied. Beim Opfer dürfen wir uns immer ausleben als Lobpreisteam und irgendwelche alten Lieder singen, die kein Mensch mehr kennt. Ja? So wie letzte Woche, so wie diese Woche. Das ist manchmal ganz nett. Wir werden später auch noch über was Altes sprechen. Aber zuerst beginnen wir einfach wieder einzutauchen in diese Predigtserie, die wir momentan haben. Wir sprechen über die Kultur im Reich Gottes. Wir sprechen darüber, dass die Kultur, nach der wir leben, was ist Kultur? Kultur ist das, was unser Leben ausmacht, wonach unsere Werte gebildet sind, was unsere Traditionen sind, ja? Was uns Identität schenkt auch irgendwie, ja? Wenn wir von der Kultur eines Landes, eines Volkes sprechen. Und so haben auch wir eine Kultur als Christen, die radikal anders ist als die Kultur der Welt um uns herum oder zumindest sein sollte. Ja? Die Bibel sagt uns das ganz klar, wenn Jesus sagt, ihr habt gelernt, liebt deinen Nächsten, ich sage euch, liebt deine Feinde. Ja? Wenn Jesus sagt, in dieser Welt unterdrücken die Stärkeren die Schwächeren, bei euch soll es nicht so sein, sagt er. Unter euch soll der Größte der sein, der allen dient. So die Kultur, die wir im Reich Gottes haben, soll radikal anders sein als die Kultur der Welt um uns herum. Sie soll auf was anderem beruhen, sie soll auf anderen Werten beruhen. Sie soll auf anderen Vorbildern beruhen. Und wir haben über Aspekte von dieser Kultur gesprochen. Letzte Woche hat Pastor Martin über Großzügigkeit besprochen und hat sich großzügig gleich mit der Hälfte meiner Predigt bedient. Ich soll heute über Vergebung sprechen. Wer letzte Woche da war, der weiß, ja, Pastor Martin hat schon viel von dem gesagt, was man über Vergebung sagen kann. Aber es macht nichts. Man kann auch noch viel anderes über Vergebung sagen. Und ich freue mich, dass wir heute ein bisschen mehr in dieses Thema einsteigen dürfen. Die Leute, die mich kennen oder einige Leute, die mich kennen, wissen, dass das ein Thema ist, das mir sehr am Herzen liegt. Und so freue ich mich, dass wir darüber sprechen dürfen. Und die erste Frage, die wir uns stellen, ist, warum, was hat Vergebung mit der Kultur des Reiches Gottes zu tun? Warum ist Vergebung ein Teil von dem, was wir zu unserer Kultur machen wollen? Weil unsere Vorbilder in unserer Kultur andere sein sollen als die Vorbilder der Kultur in dieser Welt. Und unser oberstes Vorbild ist Gott selbst. Der unsere Kultur prägt, das sollte Gott sein. Und Gott vergibt uns. Das ist der einzige Grund, warum wir Christen sind. Ich weiß nicht, ob du ein Christ bist, wenn du heute Abend hier bist. Ich weiß nicht, ob du an Jesus glaubst. Ich weiß nicht, ob du das alles zum ersten Mal hörst oder ob du zum ersten Mal Leute siehst, die hier irgendwie die Hände heben und Lieder singen und beten und was weiß ich was. Und ich kenne deinen Zugang nicht. Und ich weiß nicht, ob du schon jahrelang Christ bist. Aber was macht Menschen zu Christen? Nicht, dass sie besser sind als andere, nicht, dass sie mehr geleistet haben als andere. Das ist nicht, was uns zu Christen macht, sondern das, was uns zu Christen macht, ist, dass Gott uns vergeben hat. Fertig. Es unterscheidet mich nichts von einem Menschen, der nicht Gott nachfolgt, außer dass ich Gottes Gnade angenommen habe in meinem Leben. Ich habe dafür nichts geleistet, ich habe dafür nichts getan. Er hat sich entschieden, mir zu vergeben. Und er hat sich entschieden, dir zu vergeben, wenn du seine Gnade annimmst. So leicht ist es nämlich, Christ zu werden übrigens. Gottes Gnade annehmen, seine Vergebung annehmen. Das ist, was uns zu Christen macht. Das ist, wodurch wir überhaupt in dieses Reich Gottes hineinkommen, von dessen Kultur wir hier sprechen. Dadurch sind wir Teil und Bürger in diesem anderen Land oder Teil von diesem neuen Volk, das diese neue Kultur hat. Erst wenn wir Gottes Vergebung angenommen haben, dann können wir diese Kultur leben, weil erst dann sind wir Teil dieser Kultur. So, das ist das, was dem Ganzen zugrunde liegt. Und im Psalm 103, Vers 8 schreibt David, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll großer Gnade. Und der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück, der Gerechte aber ist barmherzig und gibt, schreibt er im Psalm 37, 21. Schon im Alten Testament, das Alte Testament, wo oft Gott als viel richtender dargestellt wird oder wo wir uns das oft so vorstellen, dass Gott viel mehr Gericht noch gebracht hat und viel mehr seinen Zorn ausgelebt hat oder so. Aber das ist, sogar im Alten Testament gibt es viele, viele, viele Stellen, wo die Leute sagen, ich gebe mich in die Gnade Gottes, weil Gott ist barmherzig. David selber, als er ein bisschen einen Blödsinn gebaut hat und Gott ihn vor die Wahl gestellt hat, wie er bestraft werden möchte, hat mehrere Möglichkeiten gehabt und hat gesagt, ich nehm das, wo Gottes Hand die Strafe schwingt und nicht das, wo ich in Menschen übergeben werde. Weil bei Menschen weiß ich nicht, wie ich rauskomme, aber Gott ist barmherzig und gnädig. So schon im Alten Testament ist klar gemacht, dass Gott ein Gott der Gnade ist. Das hat nicht begonnen, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Aber Jesus am Kreuz ist der ultimative Ausdruck von dieser Gnade Gottes. Ist der ultimative Ausdruck davon, dass Gott uns vergibt. Und unsere Kultur sollte, wie gesagt, nicht geprägt sein von dem, was rund um uns passiert, von dem, was uns andere beigebracht haben, was wir von unseren Eltern gelernt haben, was wir in der Schule gelernt haben. Unsere Kultur als Christen muss von Gott geprägt sein. Muss von dem geprägt sein, dem wir nachfolgen. An wem sonst sollen wir uns orientieren, oder? Wir vergleichen uns oft gerne mit anderen Menschen, weil ich finde immer irgendeinen Menschen, der schlechter ist als ich. Ja? Und solange ich sagen kann, naja, so schlimm wie der oder so schlimm wie die bin ich nicht, kann ich mich besser fühlen. Aber mein Ziel, mein Maßstab sollte Gott sein. Mein Maßstab sollte Jesus sein, an dem ich mich messe. Wenn ich mich an Gott messe, dann ist der Maßstab so viel, wie er mir vergeben hat, so viel, wie er der ganzen Welt vergeben hat. Gott vergibt uns. Und deswegen sind auch wir aufgerufen, barmherzig zu sein, gnädig zu sein und Gnade und Vergebung weiterzugeben. Jesus ist unser Vorbild. Jesus, der sich selbst aufgeopfert hat, um unsere Sünde auf sich zu nehmen, aber der Vergebung und Gnade auch schon gelebt hat, als er hier auf der Erde als Mensch gegangen ist. Wir kennen die Geschichten, wo er Sündern begegnet, wo er sagt, ich gehe zu denen, die krank sind, ins Haus. Ja, ich gehe zu denen, die mich brauchen. Nicht zu denen, die glauben, dass sie gerecht sind. Gerecht waren sie auch nicht. Aber sie hätten von ihm nichts gelernt, weil sie gedacht haben, sie sind gerecht. Er sagt, ich gehe zu denen, die sich bewusst sind, dass sie Heilung brauchen. Die sich bewusst sind, dass sie einen Arzt brauchen. Ich gehe zu den Kranken. Egal wie sehr ihn die Pharisäer, Schriftgelehrten, wer auch immer dafür kritisiert haben und gesagt haben, wie kannst du Gemeinschaft haben mit diesen Menschen, hat er gesagt, ich bin dort, wo der Vater mich hinschickt. Ich bin dort, wo mich der Vater hinbeauftragt hat. Ich begegne den Menschen, die meine Hilfe brauchen und auch annehmen. Jesus zitiert die Schrift und er weist sie zurecht. In Matthäus 9, Vers 13 lesen wir von ihm. Und er, Jesus, fügte hinzu, nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Ich will, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht. Und Jesus weist die Schriftgelehrten zurecht und sagt, Leute, das muss eure Haltung sein. Mir ganz genau abgezählt, das zu opfern und in den Tempel zu bringen, was halt eben gerade dran steht, das ist nicht das, was sich Gott vorstellt. Gott stellt sich vor, dass ihr eine Kultur aufrichtet, die so ist, wie er ist. Und davon waren sie weit entfernt. Er zeigt Gnade, obwohl Strafe verdient wurde. Denkt an die Geschichte mit der Ehebrecherin, wo sie finden eine Frau, die Ehebruch begangen hat und eine Gruppe von Männern zerrt die Frau vor Jesus. Lustigerweise den Mann haben sie nicht vor Jesus gezerrt. Warum, weiß ich nicht. Wenn sie eine Frau dabei erwischt haben, wie sie Ehebruch begeht, haben sie auch einen Mann dabei erwischt, wie er Ehebruch begeht, oder? Aber sie zerren die Frau vor Jesus und sie sagen, komm, verurteil sie. Und sie wollen sie steinigen und sie wollen ihn herausfordern, hier zu reagieren, nach dem Gesetz, an das er sich ja hält. Ja. Aber er führt ihnen vor Augen, was? Dass man es einfach so laufen lassen kann? Nein, was er ihnen vor Augen führt ist, wenn er wirklich gerecht ist und gerecht straft, dann können sie alle jetzt hier gesteinigt werden. Das, was in dieser Geschichte manchmal missverstanden wird, ist, er lässt sie einfach frei und er schickt die Leute nach Hause. Nein, was er ihnen vor Augen führt, ist, wenn Gott sofort gerecht straft, dann müssen die alle jetzt auch ihre Strafe tragen. Und deswegen sagt er, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe jetzt den ersten Stein und alle lassen ihre Steine fallen und gehen. Und er hätte werfen können, ne? Wir wissen, Jesus war ohne Sünde. Aber er sagt dann, Er richtete sich Jesus wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortet sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärt Jesus. Geh hin und sündige nicht mehr. So er, der Einzige, der verurteilen hätte können, entscheidet sich, Gnade zu zeigen. Entscheidet sich, barmherzig zu sein. Entscheidet sich, zu vergeben. Jesus selbst fordert auch uns zur Barmherzigkeit auf. Lest uns die Bergpredigt durch mit all ihren unmöglichen Forderungen. Lieb deine Feinde. Ja? Halt die andere Wange hin, wenn dich jemand schlägt. Ja? Segne die, die dich fluchen. Im Lukas Kapitel 6, Vers 36 sagt es, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und Jesus geht wieder, ganz klar macht er diese Connection zwischen Gott, der Vater ist barmherzig, deswegen müsst ihr auch barmherzig sein. So, es muss Teil von unserer Kultur sein, weil der unsere Kultur prägt, der unser Vorbild ist, ist Gnade, ist Liebe, ist Barmherzigkeit. Und deswegen haben wir keine andere Möglichkeit, als das weiterzugeben. So, der erste Grund, warum das Teil von unserer Kultur sein muss, ist ganz schlicht und einfach, dass es Teil von Gottes Wesen ist. Vergebung ist Teil von dem, wer er ist. Vergebung ist Teil von dem, wie er lebt und ist und mit uns als Menschen Beziehung hat. Und deswegen muss es Teil von unserer Kultur sein als Christen. Und der zweite Grund, warum das so wichtig für uns ist, ist, dass Unvergebenheit unglaublichen Schaden anrichtet. Dinge, die mir passiert sind, festzuhalten und nicht zu vergeben, wie ein Recht in meinem Leben festzuhalten, auf das ich zornig sein kann, zerstört so viel. Es zerstört viel in meinem Leben, es zerstört viel im Leben um mich. Zuerst einmal schadet Unvergebenheit meiner Beziehung mit Gott. Es ist wie eine eitrige, unbehandelte Wunde, ja, die wie ein Geschwür um sich greift, wenn ich Dinge in meinem Leben habe, die ich nicht bereit bin zu vergeben. Wenn es Dinge in meinem Leben gibt, wo ich sage, nein, das halte ich fest. Ja, wenn ich sage, Gott, du weißt nicht, wie mein Vater mit mir umgegangen ist. Gott, du weißt nicht, wie diese Leute mit mir umgegangen sind. Du weißt nicht, was mir schon alles angetan wurde. Natürlich weiß es Gott. Aber im Endeffekt schadest du dir selbst und deiner Beziehung mit Gott, wenn du an diesen Dingen festhältst. In Matthäus 6, 14 bis 15 lesen wir, wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Das sind harte Worte, oder? Wenn ich mich weigere, jemandem anderen zu vergeben, dann wird Gott mir auch nicht vergeben. Das ist extrem, extrem in der Aussage, oder? Und manchmal lesen wir über diese Dinge drüber und denken uns, das ist, keine Ahnung, so wie die leeren Drohungen, die unsere Eltern uns manchmal ausgesprochen haben, im Sinne von, ja, wenn es jetzt nicht sofort brav gibst, dann gehst du ohne Essen ins Bett. Ja. Wie oft sind wir dann wirklich ohne Essen ins Bett gegangen? Aber wenn Gott etwas sagt, dann meint er das ernst. Heißt das, dass in dem Moment, wo ich jemandem einmal nicht vergebe, ich sofort in die Hölle komme? Nein, das ist nicht die Aussage dieser Stelle. Aber Unvergebenheit steht zwischen mir und Gott. Unvergebenheit ist etwas, was hindert, dass ich Gottes Gnade in meinem Leben so empfange. Ich habe so oft schon in meinem Leben gesehen, wie Menschen, die an Dinge festgehalten haben, in ihrem geistlichen Leben nicht weiterkommen. In ihrem geistlichen Leben nicht die nächsten Schritte gehen können. Ja? Obwohl sie in der Bibel lesen, obwohl sie in den Gottesdienst kommen, obwohl sie alles Mögliche ziehen. Aber es gibt Dinge, die sie nicht loslassen wollen. Wo sie sagen, da hat mich mein Vater verletzt, da hat mich meine Mutter verletzt, da hat mich jemand aus meiner Familie verletzt, da hat mich mein Pastor, wo ich damals in der Gemeinde war, verletzt. Und diese Dinge, die halte ich fest, die tun immer noch so weh. Ja, sie tun weh, weil du sie immer noch festhältst. Aber diese Dinge stehen zwischen uns und dem, was Gott in unserem Leben tun möchte. Diese Dinge halten uns davon ab, voranzugehen mit Gott. Und das Einzige, was uns hilft, ist die Entscheidung zu treffen, diese Dinge loszulassen und in Gottes Hand zu geben. Ich möchte über das Gleichnis, aus dem dieser Vers kommt, gar nicht so viel sprechen, weil das ist das, worüber Martin letzte Woche eh sehr viel gesprochen hat. Nur so viel noch als Erinnerung. Pastor Martin hat eh auch das erwähnt. Das, was der böse Knecht vergeben sollte, was er seinem Mitknecht vergeben sollte, war auch nicht wenig. Manchmal denken wir uns bei diesem Gleichnis, da ist gemeint, naja, du, lass doch diese Lächerlichkeiten, ja, wenn dich irgendwer, weiß nicht, anrempelt oder irgendwie beleidigt hat, dann kannst du diese Dinge doch loslassen. Aber das Geld, was dieser andere ihm geschuldet hat, waren auch mehrere Monatslöhne. Ja, also das war keine Schuld, das waren nicht 10 Euro, sondern das war auch eine große Schuld, die er dem anderen zu vergeben hatte. Nur im Vergleich zu der Schuld, die der König ihm vergeben hat, verblasst es. Und genau so ist es mit dem, was uns angetan wurde in unserem Leben. Niemand sagt, dass die Dinge, die dir passiert, nicht vielleicht wirklich, wirklich schlimm waren. Niemand sagt, dass das lächerlich ist, dass du verletzt bist. Niemand sagt, dass dein Schmerz nicht echt ist. Aber im Vergleich mit dem, was Gott uns vergeben hat, verblasst all das, was wir zu vergeben haben. Im Vergleich zu der Rebellion, die wir Gott gegenüber ausgeführt haben, dem, der uns geschaffen hat, der alles Gute in uns hineingelegt hat und wir gesagt haben, tschüss, ich mache mein eigenes Ding. Im Vergleich zu dieser Vergebung verblassen diese Dinge. Es bedeutet nicht, dass diese Dinge okay sind. Wenn du jemandem vergibst, sagst du damit nicht, dass das, was dieser Mensch gemacht hat, völlig in Ordnung war. Wenn du dich entscheidest, jemandem Vergebung zuzusprechen, im Gegenteil, dann sagst du, das war nicht okay, was du gemacht hast, aber ich verzeihe dir. Unvergebenheit kann ein Hindernis sein auf unserem Weg mit Gott und wir müssen diese Dinge loslassen. Das Zweite, was sie beschädigt, ist unsere Beziehung mit anderen Menschen. Unvergebenheit schadet uns und hindert uns, damit so dauerhafte, gute Beziehungen mit Menschen zu haben. Ja, meine Frau und ich sind jetzt seit 5,5 Jahren verheiratet. 5,5? Ja, doch, stimmt. Und diese Ehe beruht sehr auf Vergebung. Meistens von ihrer Seite, aber diese Notwendigkeit zur Vergebung ist immer da. Diese Notwendigkeit zur Vergebung, ich glaube, das können wahrscheinlich die meisten Ehepaare, die hier sitzen, bestätigen, damit du dauerhaft eine glückliche, liebende Ehe führen kannst, musst du lernen, dem anderen zu vergeben. Warum? Weil wir Menschen andere Menschen verletzen. Wir Menschen sind alle nicht perfekt, wir machen alle Fehler und wenn ich jemanden gegenüber, der mir sehr nahe steht, der mich liebt, einen Fehler mache, dann verletze ich diese Person unter Umständen. So ist das. Ja, wenn ich das mit jemandem mache, dem ich nichts bedeute, den verletze ich damit auch nicht. Die Leute, die uns wirklich verletzen können, sind die Leute, die uns nahe stehen, oder? Die Leute, bei denen wir uns öffnen, die Leute, von denen wir eigentlich erwarten, dass wir ihnen vertrauen können. Deswegen tut das ja auch so weh, wenn ein Vater seine Kinder sexuell misshandelt. Deswegen tut das so weh, wenn Eltern ihre Kinder vernachlässigen oder wenn Kinder ihre Eltern verraten und was weiß ich was tun. Weil in der Familie das nicht sein sollte. Weil das Beziehungen sein sollte, wo Vertrauen herrschen sollte, oder? Wo Offenheit da sein sollte, wo Liebe da sein sollte. Und deswegen tun diese Sachen weh, weil die Personen, die mir nahe stehen, die größte Kapazität haben, mir Schmerzen zuzufügen. Aber das bedeutet, wenn ich weiß, dass ich die andere Person verletzen werde, die andere Person mich verletzen wird, wenn ich bleibende, dauerhafte Beziehungen haben will, dann muss ich schon reingehen mit der Entscheidung, ich werde dir vergeben. Und ich hoffe, du wirst mir auch vergeben. Weil wir schaffen es nicht, miteinander zu leben, ohne uns auch mal zu verletzen gegenseitig. Und ich habe viel zu oft gesehen, wie Ehen, Freundschaften, Familien daran zerbrochen sind, weil Leute Dinge nicht loslassen konnten, weil Leute Dinge festhalten wollten und Jahre, Jahre später immer noch zornig sein wollten über das, was passiert ist und komplett neben sich herleben. Ja? Und Leute dann sagen, solche Sachen sagen wie, ja, ich lasse mich scheiden, weil ich liebe ihn nicht mehr, ich liebe sie nicht mehr oder unsere Liebe ist halt einfach verschwunden. Ja, kein Wunder. Welche Liebe soll das aushalten, diesen Groll und diesen Schmerz, der sich über Jahre und Jahrzehnte aufbaut? Wie kann ich einer Person gegenüber, wo ich jedes Mal, wenn ich die Person sehe, mich nur an das erinnern will wieder, was diese Person mir einmal angetan hat, wie kann ich dieser Person gegenüber positive Gefühle entgegenbringen? Das funktioniert so nicht. Das funktioniert nur, wenn ich Vergebung zur Grundlage von dieser Beziehung mache. Ich bin davon überzeugt, dass Gott jede Beziehung heilen und wiederherstellen kann. Aber es erfordert einerseits die Entscheidung und die Willigkeit und die Offenheit zu vergeben und andererseits muss von beiden Seiten der Wille da sein, auch daran zu arbeiten und sich zu öffnen. Aber die Vergebung funktioniert auch nur von meiner Seite. Das ist das Lustige daran. Wenn mich jemand verletzt hat, kann ich dieser Person vergeben. Selbst wenn diese Person nicht eingesehen hat, was sie mir angetan hat. Selbst wenn diese Person nicht fähig ist, sich zu entschuldigen momentan, kann ich von meiner Seite vergeben und kann diese Wurzel und diese Wunde aus meinem Leben entfernen. Damit die Beziehung in Ordnung kommt, braucht es beide Seiten dann. Und dann kann Gott Wunder tun. Und dann kann Gott Dinge heilen, die niemand anderer heilen kann. Nämlich zerbrochene Beziehungen und zerbrochene Ehen und zerbrochene Familien und zerbrochene Gemeinden. Auch Gemeinden gehen daran zugrunde, wenn Leute Dinge festhalten und nicht loslassen wollen. Vergebung muss die Grundlage von unseren Beziehungen sein, wenn wir wollen, dass wir bedeutsame Beziehungen haben, weil nur wenn wir jemanden an uns ranlassen, sodass er uns verletzen kann, ist es eine bedeutsame Beziehung, aber gleichzeitig auch bleibende, liebende Beziehungen haben wollen, dann müssen wir bereit sein, einander zu vergeben. Wenn du nur Beziehungen mit Leuten pflegen willst, die dich niemals verletzen werden, dann wirst du einsam und allein sterben. Weil diese Menschen wirst du nicht finden. Und im Endeffekt schade ich mir selber. Unvergebenheit und Dinge, die ich festhalte in meinem Leben, das ist wie Geschwüre, die in mir drin wachsen und wehtun und schmerzen die ganze Zeit. Es ist wie eine Wunde, die verkrustet ist und jedes Mal, wenn sie dabei ist zu heilen, dann kratze ich diese Wunde, diese Kruste wieder runter und jedes Mal kratze ich diese Kruste wieder runter und jedes Mal kratze ich es wieder auf und es kann nie richtig verheilen, weil ich viel lieber diesen Schmerz habe und viel lieber diese Wut und diesen Zorn weiter festhalte, als dass ich Gott das Ganze heilen lasse in mir. Und im Endeffekt macht mich das bitter. Im Endeffekt macht mich das zu einem harten, kalten Menschen, weil ich diesen Schmerz ja nicht mehr haben möchte. In Hebräer 12, Vers 15 schreibt der Autor des Briefes, achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Was heißt die Gnade Gottes versäumen? Wir haben gerade gelesen, wo Gott sagt, wenn ihr das tut, dann vergebt Gott euch nicht. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Unvergebenheit ist wie so eine Wurzel, die ausrankt und ausufert und sich um unser Leben herumschlingt und im Endeffekt enden wir als verbitterte, freudlose, alte Menschen. Und alte, griesgrämige Christen ist nicht, was diese Welt braucht. Und es gibt schon genug davon. Bitterkeit raubt uns Freude. Bitterkeit nimmt mir die Kraft, mich zu freuen über Dinge in meinem Leben, weil jedes Mal denke ich mir nur, ja, wann passiert das Nächste, was mir meine Freude wieder wegnimmt? Oder es passiert was Gutes und ich denke, und in meinem Kopf hänge ich trotzdem nur an den vergangenen Dingen, die mir alle schon Schaden zugefügt haben und Schmerz zugefügt haben. Aber wir brauchen Freude. Freude am Herrn ist unsere Kraft. Nur ich opfere diese Freude auf dem Altar meiner Bitterkeit, damit ich diesen Stolz festhalten kann, dass ich mich zu Recht ärgere über den anderen. Und ja, super, du ärgerst dich zu Recht. Gratuliere, du kannst dir das auf deinen Grabstein schreiben, dass du dich aber wirklich zu Recht geärgert hast. Aber du hast darüber deine Freude, dein geistliches Wachstum, das, was Gott in deinem Leben tun wollte, geopfert und gesagt, hier, nimm das alles, ich will mich ärgern. Wir beten diesen Zorn und diesen Ärger und diesen gerechten Zorn an in unserem Leben manchmal, habe ich das Gefühl. Aber das hat keinen Platz in unserem Leben, wenn wir Teil des Reiches Gottes sind. Und Gott will uns davon befreien. Gott will dir das nicht wegnehmen, wie ein Spielzeug, das du haben willst. Sondern Gott will dich befreien von etwas, was dich kaputt macht, wenn wir bereit sind, in diese Vergebung hineinkommen. Wenn Vergebung Teil der Kultur Gottes ist, dann ist Vergebung unser Kulturgut. Oder? Was ist Kulturgut? Wir sprechen über Kultur im Reich Gottes, die anders ist als die Kultur der Welt rund um uns. Und eines dieser Kulturgüter, die wir pflegen müssen, ist die Vergebung. Weil Kulturgüter muss man pflegen. Wie viel Geld fließt in Österreich da hinein, dass, keine Ahnung, unsere wunderschönen alten Gebäude erhalten werden und die Tradition von der klassischen Musik in diesem Land hochgehalten wird und so weiter. Ja? Das ist notwendig, wenn ich diese Kulturgüter haben will. Wenn ich will, dass sie ein Aushängeschild sind, das die Welt sehen kann. Ja? Wenn ich will, dass das etwas ist, was Menschen wahrnehmen. Wenn ich will, dass es etwas ist, was mir auch meinem Land oder meinem Volk Identität stiftet. Aber genauso ist es mit den Kulturgütern im Reich Gottes. Wir müssen sie pflegen, wenn wir wollen, dass sie ein Aushängeschild sind. Dann stiften sie Identität. Dann zeigen sie uns, wer wir sind. Und dann zeigen sie aber auch der Welt um uns herum, wer wir sind. Dafür sind sie da. Es gibt so viele Geschichten davon, wie Gott Vergebung und Gnade gebraucht hat, um andere Menschen zu segnen und sie zu sich zu ziehen. Weil sie gesehen haben, wie Christen vergeben haben. Wie Christen Dinge vergeben haben, die sie nicht vergeben könnten. Und dazu später noch ein bisschen. Vergebung, also unser Kulturgut, bringt uns Einheit. Ich habe schon gesagt, Vergebung muss die Grundlage von Beziehungen sein, wenn ich will, dass diese Beziehungen halten und funktionieren. Im Kolosser 3, 12 bis 14 schreibt Paulus, da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Alles Merkmale, die wir ja alle zur Genüge haben, Gott sei Dank. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. So, wenn wir Einheit haben wollen in unserer Gemeinde, und wir sagen immer, das ist einer unserer Werte, wir wollen als Einheit zusammenstehen, dann brauchen wir Liebe und Vergebung als Grundlage dafür. Weil ich sage dir jetzt eins, auch in der Gemeinde werden dich Leute verletzen. Auch andere Christen werden dich verletzen. Ich werde dich vielleicht irgendwann mal verletzen. Dein Pastor, dein Live-Gruppenleiter, dein Lobpreisleiter, wer auch immer, wird dich vielleicht irgendwann mal verletzen. Und dann brauchen wir Vergebung füreinander. Dann müssen wir gnädig miteinander sein, weil Unvergebenheit diese Einheit, die wir haben, zerstören kann. Paulus selbst schreibt, und Paulus, wenn man ihn so liest, finde ich persönlich, vielleicht habt ihr einen anderen Eindruck, ist nicht immer der gnädigste, finde ich, wie er so rüberkommt in den Briefen, die er an die Gemeinden schreibt. Aber Paulus selbst schreibt über jemanden in Korinth, der ihm widerstanden hat und der nicht sich seiner Lehre unterordnen wollte. Und er schreibt selber der Gemeinde, wie sie dann damit umgehen sollen danach. Nämlich im 2. Korinther 2, 6 bis 8 heißt es, er war genug gestraft, als die meisten von euch sich gegen ihn aussprachen. Nun ist es an der Zeit, ihm zu vergeben und ihn zu trösten. Er könnte sonst so entmutigt werden, dass er sich nicht mehr davon erholt. Zeigt ihm jetzt, dass ihr ihn noch immer liebt. So auch denen, die es eigentlich besser wissen sollten. Auch denen, die eigentlich nicht andere verletzen sollten. Auch meinen Brüdern und Schwestern gegenüber soll ich Gnade zeigen. Soll ich zeigen, ich vergebe dir. Ich liebe dich immer noch. Wir lieben dich immer noch. Wir müssen ein Hafen der Barmherzigkeit und Gnade werden als Gemeinde. Ein Ort, wo Leute hinkommen können, wo sie wissen, hier bin ich angenommen, auch wenn ich Mist gebaut habe, auch wenn ich Blödsinn gemacht habe, auch wenn ich allen möglichen Schaß gebaut habe in meiner Vergangenheit. Und das ist ganz egal, ob diese Vergangenheit war, bevor ich Christ wurde, oder ob ich schon lange Christ bin und letzte Woche einen Schaß aufgeführt habe. Mit diesem Blödsinn kann ich in die Gemeinde kommen und kann Vergebung empfangen und kann Liebe empfangen und kann Annahme empfangen. Das, so ein Ort müssen wir sein. Und das geht nur, wenn wir bereit sind, Vergebung auszusprechen. Und Vergebung bringt Frucht im Leben von Menschen. Wenn Menschen Vergebung weitergeben, wirkt das überführend. Ich habe es vorher schon gesagt, es wirkt überführend auf die Menschen um sie herum, die das nicht kennen. Die nicht verstehen, wie man sowas vergeben kann. Die Geschichte, die ich jetzt gleich erzählen werde, lustigerweise, habe ich vor kurzem schon mal wo erzählt. Und Agota hat nachher mit ein paar Mädels gesprochen, die alle gesagt haben, ich könnte sowas nicht vergeben, ich kann das nicht vergeben. Und die alle dadurch, durch Erklärung dann verstanden haben, was das Evangelium bedeutet. Weil sie ein Beispiel von Vergebung mitbekommen haben, das ihren Verstand überstiegen hat. In unserer Wolke von Zeugen, die uns umgibt, ja, von Leuten, die uns vorangegangen sind, gibt es unzählige Geschichten davon, wie durch Vergebung, durch Gnade Gott Menschen erreicht hat. Ja. Es gibt diese Geschichte, wenn ihr sie kennt, von den Frauen der Missionare, die zu den Völkern zurückgehen, zu diesem Volk zurückgehen, das ihre Ehemänner umgebracht haben, um ihnen das Evangelium zu predigen. Oder? Es gibt diese Geschichte von den Eltern, die dem Mörder ihrer Tochter vergeben haben, zu ihm hingegangen sind, ihm Vergebung zugesprochen haben. Ja. Dinge, wo andere sagen, bist du Wahnsinn, das Einzige, was ich mache, wenn ich dem Mörder meiner Tochter begegne, ist ihn umbringen. Ja. Gott verwendet diese Geschichten. Und ich möchte halt auch über so ein Beispiel sprechen. Wir singen ja gern alte Lieder, habe ich schon vorher gesagt, im Opfer. Und manchmal denke ich mir, es wäre lustig, so ein paar Leute, die viel jünger sind als ich, mitzunehmen in die Zeit, wo ich noch ein Kind war, ja, in eine Zeit vor LED-Strips und keine Ahnung, und Beamern übrigens, ja, Overhead-Projektor, das war das Wahre damals, ja, lustige kleine Folien, die man vor eine Lampe gelegt hat, ja. Aber ihr würdet alles Mögliche sehen, ich meine, die von euch, die älter sind, ihr kennt das ja eh, aber die von euch, die jünger sind, ihr würdet alles Mögliche sehen, was ihr gar nicht mehr glaubt, dass es das gibt, ja, Handys mit Tasten drauf, ja, wo man draufdrücken muss, um dann zu telefonieren. Org, oder? Ihr würdet Pastor Gerhard sehen mit einem dichten Schnauzbart, ja? Ja? Und Videokassetten. Videokassetten, VHS, ja? Ich weiß nicht, den einigen von euch wird das überhaupt nichts sagen, ja? Weil die Sache ist, wir sind ja eigentlich 4 Generationen von Videokassetten schon wieder entfernt. Ja? Weil eigentlich gab es dann DVDs und dann Blu-Rays und jetzt streamen wir sowieso nur noch. Also irgendetwas in irgendein Kastel reinzustecken, damit ich mir einen Film anschauen kann. Hallo? Ich stehe doch nicht von der Couch auf, um mir den nächsten Film anzuschauen. Was soll das? Damals gab es ungefähr so große schwarze Dinger, ja, so breit. Und die hast du dann wo reingesteckt und dann musstest du erst einmal vielleicht hin und her spulen und spulen übrigens. Ja. Das hat nicht am Anfang angefangen. Wenn das vorher wer anderer angeschaut hat, musstest du erstmal von hinten ganz nach vorne spulen und dann hoffen, dass es nicht schon zu oft angeschaut wurde, weil dann hast du es auch nicht mehr gescheit anschauen können. Videokassetten, wie gesagt. Damals in dieser Zeit haben wir Videokassetten auch in der Gemeinde gehabt. Sogar die Gemeinde Gottes war schon fortschrittlich genug, Videos anzuschauen. Und wir haben damals sehr, sehr oft Freiversammlungen gemacht. Also die paar Leute, die hier sitzen, die damals dabei waren, werden sich erinnern. Wir waren auf der Straße und ich war damals noch ein Kind und die Maria war damals noch ein Kind und ein paar andere Leute waren Kinder. Wir durften auf der Straße singen, weil das war immer lieb, wenn die Kinder gesungen haben, sind viele Leute stehen geblieben und haben zugehört und so. Und was haben wir dort gemacht? Wir haben auf der Straße, ist das Evangelium verkündet worden, ein paar Lieder gesungen worden, ist gebetet worden und dann wurden die Leute eingeladen zu einem christlichen Filmabend in die Gemeinde. Und da gab es genau 4 Filme, die angeschaut wurden, okay? 4. Nicht 40 oder 14, 4. Die Leute, die nur an dem Abend gekommen sind, die hat es eh nicht gestört, weil die haben ja eh nur den Film gesehen. Wir haben diese 4 Filme ziemlich oft gesehen. Sogar als Kind kann ich mich noch daran erinnern, dass wir diese oft gesehen haben. Aber die Geschichte von einem dieser Filme berührt mich bis heute noch mehr als die anderen 3. Die waren alle nicht schlecht, sage ich mal. Aber es gibt eine Geschichte, die ich unglaublich berührend finde, immer noch von diesen Geschichten. Und da geht es um eine junge Frau, damals junge Frau aus den Niederlanden. Ihr Name ist Corrie ten Boom. Sie ist in Amsterdam geboren und aufgewachsen. Sie war Tochter von einem Uhrmacher und hat selber das Uhrmacherhandwerk gelernt. Sie war eine junge Frau, nicht verheiratet, aber schon erwachsen, als die Nazis in Holland einmarschiert sind. Ihr wisst, wenn ihr euch ein bisschen mit Geschichte auskennt, also Holland wurde damals von den deutschen Truppen besetzt und eingegliedert quasi. Und ihre Familie war eine christliche Familie. Ihr Vater war hingegebener Christ, hat seine Kinder das sein ganzes Leben lang gelehrt und hat das auch gelebt. Also sie hat selber später auch ein Buch, sie hat mehrere Bücher geschrieben über das, was sie erlebt hat, aber sie hat auch ein Buch über ihren Vater geschrieben und was für ein Vorbild er für sie war, schon bevor das passiert ist. Das Wichtige ist nämlich, wenn du ein Vorbild für deine Kinder sein willst, musst du das sein, bevor die Krise anfängt. Wenn wir erst anfangen zu beten und Gott nachzufolgen, wenn die Krise beginnt, dann ist das bei weitem nicht so beeindruckend, wie wenn wir das von Anfang an tun. So, er war ja ein Vorbild, sein Leben lang schon, und hat ihr vorgelebt, was es bedeutet, in der Kultur des Reiches Gottes zu leben. Und ein Teil davon war, dass er seinen Kindern beigebracht hat, dass jeder Mensch wertvoll ist vor Gott. So, als dann die Nazis gekommen sind und gesagt haben, bestimmte Menschen sind nicht so wertvoll, die können einfach umgebracht, unter anderem Juden, aber nicht nur Juden. Sie hat sich auch sehr eingesetzt, zum Beispiel für behinderte Menschen, die auch damals in dem Regime irgendwo verschwunden sind. Ja, hat sie gesagt, das geht so nicht. Das kann nicht richtig sein, das kann nicht Gottes Wille sein. Und so haben sie als ganze Familie mitgewirkt, um solchen Menschen zu helfen, um solchen Menschen zu verstecken. Sie haben in ihrem Haus, also sie und ihre Schwester haben damals gemeinsam gewohnt und haben in dem Haus, wo sie gewohnt haben, eine geheime Kammer eingerichtet, hinter ihrer Schlafzimmerwand. Und sie haben dort Menschen versteckt, die von den Nazis verfolgt wurden. Es waren hauptsächlich Juden, es waren auch teilweise Mitglieder dieser Untergrundorganisation, die auch dort versteckt werden mussten, wenn sie entdeckt wurden irgendwann mal. Und sie haben vielen, man vermutet später, weil sie hat selber dann auch in dieser Gesellschaft mitgearbeitet, wo sie versucht haben, Juden aus dem Land zu schmuggeln. Man vermutet, dass sie mehreren hundert Juden geholfen hat, eben aus Holland damals zu fliehen und aus der Reichweite der Nazis rauszukommen. Und sie hatten dort eigentlich immer permanent, eben von dem Moment an, wo Holland besetzt wurde, haben sie dort Leute versteckt gehabt. Das Haus kann man sich anschauen übrigens heute in Amsterdam, das ist als Denkmal oder Museum, Corrie ten Boom Museum, offen. Also wenn ihr mal nach Amsterdam kommt, schaut euch das an. Die Geschichte ist viel zu lang, um sie ganz genau zu erzählen. Ihr könnt euch ja gerne die Videokassette besorgen und dann irgendwo ein Gerät auftreiben, wo man das noch einlegen kann. Der Film heißt Die Zuflucht oder auf Englisch Hiding Place. Und das hat eine doppelte Bedeutung, weil so haben sie einerseits diesen Ort genannt, wo sie sie versteckt haben, Hiding Place, auf Holländisch halt eben, das werde ich jetzt nicht versuchen auszusprechen. Aber gleichzeitig geht es auch darum, dass Gott ihre Zuflucht wurde. Weil was ist passiert? Sie wurden nach einiger Zeit von einem anderen, den sie gekannt haben, verraten. Und so ist die SS einmarschiert in das Haus und hat halt dort alles auseinandergenommen, haben ihren Vater und ihre Schwester und sie verhaftet. Und haben sie befragt und sie haben halt einiges Belastendes gefunden. Damals haben sie viel mehr Essensmarken natürlich gebraucht, die haben sie sich irgendwo hergeholt, damit die Leute auch was zu essen hatten, die sie versteckt haben. Und sie haben Dokumente gefunden, die eben belegt haben, dass sie eben Juden geholfen haben, das Land zu verlassen und so weiter. Was sie nicht gefunden haben, war die Leute, die zu diesem Zeitpunkt versteckt waren, noch im Haus. Sie haben das Versteck nicht gefunden. Sie hat später im Gefängnis eine Nachricht bekommen, dass diese Leute sicher entkommen konnten. Aber ihr Vater, wie gesagt, ihre Schwester und sie wurden verhaftet mit einigen anderen Leuten. Ihr Vater ist gleich dort im Gefängnis in Holland noch gestorben, 10 Tage später. Man weiß das meiste davon aus ihrer Erzählung und sie war nicht dabei, was ihm passiert ist. Deswegen, man vermutet nur, halt, er wurde halt so gefoltert oder behandelt, dass er dann gestorben ist. Er war wahrscheinlich auch dann nicht mehr der Allerjüngste. Aber sie und ihre Schwester, Betsy, sind im Endeffekt über mehrere Stellen ins KZ Ravensbrück gekommen, ein Arbeitslager für Frauen, und sind dort hineingekommen. Und sie haben dort dasselbe weitergemacht, was sie vorher gemacht haben. Corrie ten Boom hat eine Bibel ins Lager geschmuggelt irgendwie und hat angefangen, dort Bibelgruppen abzuhalten, mit den Frauen Gebetstreffen abzuhalten. Und sie haben die Hoffnung, die sie in ihrem Herzen hatten, weitergegeben. Und sie haben die Hoffnung, die sie hatten, weitergegeben. Ja, und haben anderen Menschen und anderen Frauen dort Hoffnung gegeben. Ihre Schwester ist im KZ gestorben, weil es ihr gesundheitlich immer schlechter ging. 12 Tage nachdem ihre Schwester gestorben ist, wurde Corrie aus dem Lager entlassen. Und sie ist später darauf gekommen, dass sie nur aufgrund eines Fehlers von einem Mitarbeiter entlassen wurde. Und eine Woche darauf sind alle Frauen in ihrem Alter hingerichtet worden in dem Lager. Und sie ist rausgekommen und hat, was hat sie gemacht? Sie hat angefangen, denselben Leuten zu helfen wie vorher. Sie hat damals dann hauptsächlich Behinderte, die Angst hatten, dass sie verfolgt werden oder dass sie umgebracht werden, geholfen, irgendwo unterzukommen. Und kurze Zeit später war der Krieg vorbei. Und sie ist zurück nach Holland gegangen und hat angefangen, dort ein Rehabilitationszentrum aufzubauen, um Menschen zu helfen, die vom Krieg geschädigt waren. Einer ihrer Wahlsprüche als Christ war, die Welt liest nicht die Bibel, sie liest dich und mich. Und sie hat gesagt, wir müssen das, was wir empfangen haben, weitergeben. Die Gnade, die wir empfangen haben, müssen wir an andere weitergeben. Und sie hat angefangen, Vergebung zu predigen. Sie, die diese Geschichte erlebt hat, hat angefangen, Versöhnung und Vergebung zu predigen, weil sie gesagt hat, das ist das Einzige, was Heilung bringen kann. Und sie ist international zu einer Sprecherin geworden. Es gab alle möglichen Sachen, die sie erlebt hat. Sie war, in 60 verschiedenen Ländern, wo sie gesprochen hat über ihre Erfahrungen, aber auch über das, was Gott in ihrem Leben getan hat und wie Gott sie gesegnet hat. Und es gab einen Aufseher in diesem KZ, der ihre Schwester besonders grausam behandelt hat. Und ich weiß nicht, ob das dazu geführt hat, dass sie gestorben ist. Es kann sein, es kann auch nicht sein, aber auf jeden Fall ist ihr das in Erinnerung geblieben. Und sie berichtet selbst von einem Moment später, wo sie diesem Mann wieder begegnet ist. Und das war, ich glaube, 1949, glaube ich, in München. Und ich lese euch das vor, was Corrie ten Boom über diese Begegnung schreibt. Ich habe das selber aus dem Englischen übersetzt, also wenn es irgendwo ein bisschen bämisch ist, vergebt mir bitte. Ich sah ihn bei einem Gottesdienst in München, den ehemaligen SS-Mann, der an der Duschtür des Aufnahmezentrums in Ravensbrück stand. Er war der erste der damaligen Kerkermeister, den ich seitdem wieder traf. Plötzlich war alles wieder da. Der Raum voll spottender Männer, die Kleiderhaufen, Betsys schmerzverzerrtes Gesicht. Er kam zu mir, als die Besucher die Gemeinde verließen, strahlte und verbeugte sich. Ich bin so dankbar für Ihre Botschaft, Fräulein, sagte er. Zu denken, dass er, wie Sie sagten, meine Sünden weggewaschen hat. Er hatte mir seine Hand hingestreckt und ich, die ich so oft zu Menschen über die Notwendigkeit zur Vergebung predigte, behielt meine Hand an meiner Seite. Schon während die zornigen, rachlüssigen Gedanken durch mich strömten, sah ich die Sünde darin. Jesus Christus war für diesen Mann gestorben. Sollte ich mehr verlangen? Herr Jesus, betete ich, vergib mir und hilf mir, ihm zu vergeben. Ich versuchte zu lächeln, wollte meine Hand heben, aber ich konnte nicht. Ich fühlte nichts, nicht den kleinsten Hauch von Wärme oder Barmherzigkeit. Also habe ich noch einmal still gebetet. Jesus, ich kann ihm nicht vergeben. Gib mir deine Vergebung. Und als ich seine Hand nahm, geschah etwas Unglaubliches. Von meiner Schulter, meinen Arm entlang war es, als ob eine Spannung in ihn überging. Während mein Herz mit einer Liebe für diesen Fremden erfüllt wurde, die mich fast überwältigte. Und so erkannte ich, dass die Heilung der Welt weder von unserer Vergebung noch von unserer Güte abhängt, sondern von seiner. Wenn er uns gebietet, unsere Feinde zu lieben, gibt er uns mit dem Gebot auch die Liebe dazu. Manchmal ist Vergebung nicht einfach. In dieser Situation, ich weiß nicht, wie wir reagieren würden. Aber es ist gar nicht wichtig, in diese Situation zu kommen, weil wir alle kennen Situationen in unserem Leben, wo Vergebung nicht einfach ist, glaube ich. Und es muss uns gar nicht so etwas Schlimmes passieren, wie es Corrie ten Boom passiert ist, um für uns eine Herausforderung zu vergeben. Die ermutigende Botschaft darin ist, dass die Vergebung und die Kraft zur Vergebung nicht aus mir kommen muss. Sie sagt selber, sie hat nichts gespürt. Sie hat keine vergebende Liebe für diesen Mann gehabt, als er vor ihr gestanden ist zuerst. Aber was sie hatte, war eine Entscheidung zu vergeben. Sie hat von Anfang an gebetet, Herr, hilf mir, ihm zu vergeben. Sie hat diese Entscheidung nicht geändert. Sie hat nicht gesagt, diese eine Sache halte ich fest in meinem Leben. Sie hat gesagt, ich will vergeben. Ich kann es gerade nicht, aber ich will vergeben. Und der Herr hat ihr die Kraft geschenkt, zu vergeben. Und das ist das, was wir auch machen müssen. Wir brauchen diese Entscheidung zu vergeben. Wie vergeben wir richtig? Und ich glaube, ein Vorbild, das wir haben, ist Josef in der Bibel. Im 1. Mose Kapitel 45 finden wir die Stelle, und wir werden das jetzt nicht lesen, weil das ist schon ein bisschen zu weit. Vielleicht ist es eh gut, dass der Martin schon die Hälfte von meiner Predigt gepredigt hat, sonst hätte es noch länger gedauert. Aber das ist die Geschichte, wo Josefs Brüder wieder zu ihm kommen in Ägypten, nachdem sie ihn in die Sklaverei verkauft haben und er alles mögliche Schlimme erlebt hat, was begonnen hat damit, dass seine Brüder ihn in die Sklaverei verkauft haben. Und sie kommen zu ihm, weil sie wissen nicht, dass er es ist, ne? Sie kommen zu ihm, weil sie vom Pharao Getreide kaufen wollen oder erbitten wollen, weil eine Hungersnot herrscht. Aber Josef macht einige sehr, sehr klare Schritte, als er hier vor ihnen steht und ihnen vergibt. Das erste ist, er beschützt ihren Ruf. Er schickt alle anderen Leute hinaus aus dem Raum. Er sagt, verlasst den Raum, nur sie bleiben hier. Und dann sucht er ihre Nähe. Er sagt, kommt her zu mir. Er geht nicht auf Distanz mit ihnen. Er sagt, kommt her zu mir, umarmt sie. Er versucht nicht, ihnen Schuldgefühle zu machen. Hört, hört. Er sagt, macht euch keine Vorwürfe. Das geht ganz gegen das, wie wir normalerweise mit Vergebung manchmal umgehen. Ja? Wir sagen, ich vergebe dir, aber denk dran. Wir führen eine Art Punktesystem. Ja? Das ist auch in Beziehungen oft das Problem. Ja? Was du jetzt falsch gemacht hast, jetzt habe ich 20 Punkte übrig, die ich wieder verbrauchen kann. Ja? So funktioniert Vergebung nicht. Wenn du das, was du angeblich vergeben hast, dem anderen immer noch irgendwo vorhältst, dann hast du nicht wirklich vergeben. Er erkannte Gottes Plan in der ganzen Sache. Er sagt, nicht ihr habt mich nach Ägypten geschickt, sondern Gott. Er segnete sie, er gab ihnen das Getreide, was er gebraucht hat. Wir müssen auf dieselbe Art und Weise vergeben. Wir müssen bereit sein, Dinge wirklich loszulassen. Wenn ich vergebe, heißt das, ich halte nicht mehr dran fest. Ich rechne das dem anderen auch nicht mehr irgendwo noch geheim an. Ich bringe das auch nicht in 15 Jahren wieder irgendwo aufs Tapet und sage, ey, aber vor 15 Jahren, kannst du dich erinnern, was du mir angetan hast? Wenn es vergeben ist, ist es vergeben. Ich gebe damit das Recht auf, es wieder ans Licht zu bringen. Wir beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die uns was schuldig sind, oder? Im Vater unser. Wenn wir das ernst meinen, dann sollten wir den Leuten so vergeben, wie wir hoffen, dass Gott uns vergibt, oder? In Römer 12, Vers 18 schreibt Paulus, tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Auch dafür ist Vergebung die Grundlage. Und das bedeutet, Vergebung kann proaktiv sein. Ich habe das vorher schon gesagt, ich muss nicht warten, bis du mich um Entschuldigung bittest, um dir zu vergeben. Vergebung kann eine Grundhaltung in mir sein. So wie es bei Corrie ten Boom war. Sie hat gewusst, in dem Moment, wo der Mann zu ihr kommt, sie muss ihm vergeben jetzt. Sie hat auch gewusst, sie hatte eigentlich vergeben. Ja? Ihre Entscheidung war, Dinge zu vergeben. Sie hat über Vergebung gepredigt. Sie hat den Leuten gesagt, wie wichtig es ist, zu vergeben, damit nach dieser ganzen Katastrophe, nach diesem Zweiten Weltkrieg, Heilung von Gott einziehen kann. So diese Grundhaltung der Vergebung kann ich haben, auch wenn der andere mich gar nicht um Vergebung bittet. Vergebung ist proaktiv und offen. Wir müssen lernen, so zu vergeben, wie Gott uns vergibt. Wir müssen lernen, unsere Entscheidung zu treffen, zu vergeben und darauf zu vertrauen, dass er uns dann die Kraft gibt, zu vergeben. Lass uns miteinander aufstehen. Ich möchte gern, dass wir beten. Und ich möchte zuerst beten, falls es jemanden gibt, der diese Vergebung von Gott für sich selber noch nie angenommen hat, weil das ist die Grundvoraussetzung. Wenn du sagst, in meinem Leben ist so viel Unvergebenheit und ich möchte diese Vergebung auch erleben, brauchst du diese Vergebung zuerst von Gott für die Schuld, die du ihm gegenüber hast. Das ist nicht die Schuld, die du anderen Menschen gegenüber hast. Das hat nichts damit zu tun, was du anderen Leuten angetan hast. Wir alle sind vor Gott schuldig, weil wir alle gegen Gott rebelliert haben, weil wir alle nicht nach seinem Gebot leben. Aber er bietet uns Vergebung an. Jesus ist am Kreuz gestorben und hat die Schuld und die Strafe für all meine Sünden auf sich genommen, damit ich zum Vater kommen kann, damit ich sagen kann, Herr, vergib mir bitte, und wissen kann, dass er mir vergibt. Lass uns die Augen schließen. Und wenn irgendjemand heute hier ist, der sagt, ich brauche Vergebung in meinem Leben, ich brauche Gottes Vergebung in meinem Leben, dann heb jetzt kurz die Hand, dass ich für dich beten kann. Danke. Einfach, dass ich weiß, wir beten für dich gemeinsam. Vater, Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt diese Entscheidung trifft. Und ich danke dir, dass du mit offenen Armen dastehst und uns Vergebung zusprichst, Herr. Herr, du hast uns versprochen, dass du uns vergibst, Herr. Und das ist die Grundlage davon, warum wir überhaupt vergeben und Gnade haben können, weil du gesagt hast, du vergibst uns, Herr. Und das ist so ein unglaubliches Geschenk, Herr, dass ich es manchmal gar nicht fassen kann. Und ich bitte dich, dass du dieses Geschenk jetzt in das Herz von jedem Einzelnen gehen lässt, der die Hand gehoben hat oder auch der sie nicht gehoben hat und der dich annehmen möchte heute Abend, Herr. Komm und versiege du das in uns, Herr. Komm und sprich du deine Gnade und Vergebung aus und lass die nichts anderes wieder verdrängen, Herr. Herr, zeig uns, dass wir Sünder sind, die Vergebung brauchen, und dann nimm diese Sünde aus uns raus, Herr. Und ersetze sie durch deine Gnade und Barmherzigkeit, Herr. Und Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, der selber Vergebung weitergeben muss. Und du weißt selber, was in deinem Leben das ist. Wenn du in deinem Leben Unvergebenheit hast, wenn du in deinem Leben diese Bitterkeit oder irgendwelche Verletzungen festhältst, dann nimm diese Sachen jetzt und lass sie los. Leg sie dem Herrn hin. Es gibt Heilung dafür. Es gibt Befreiung davon. Der Herr möchte dir die Kraft und die Liebe schenken, anderen zu vergeben, und er möchte diese Wunden und diesen Schmerz endgültig aus deinem Leben rausnehmen. Aber es braucht deine Entscheidung zu sagen, Herr, ich lasse es los. Ich lege es in deine Hände. So, wenn du sowas in deinem Leben hast, dann mach das jetzt. Sag dem Herrn, ich lasse es los. Sag dem Herrn, ich will vergeben. Sag dem Herrn, ganz ehrlich, ich kann nicht vergeben, aber ich will vergeben. Schenk du mir die Kraft dazu, Herr. Und er wird dir die Kraft schenken. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist und der sich entscheidet, vergebend zu sein. Der sich entscheiden will, die Vergebung, die Gnade, die du uns gegeben hast, auch weiterzugeben. In jedem Bereich seines und ihres Lebens, Herr. Komm mit Gnade jetzt. Komm mit Liebe, Herr. Komm mit Heilung, Herr. Nimm den Schmerz aus diesem Leben heraus, Herr. Bei jedem, der bereit ist, endlich loszulassen, Herr, komm und heile du diese Wunden. Heile du diese Wunden und stell du Beziehungen wieder her. Herr, ich bete für Familien, Herr. Ich bete für Freundschaften, ich bete für Ehen, Herr. Ich bete für Beziehungen zwischen Eltern und ihren Kindern, Herr. Ich bete für Gemeindebeziehungen und Beziehungen unter Glaubensbrüdern und Glaubensschwestern, die kaputt gegangen sind, weil Unvergebenheit da war, weil Verletzungen da waren. Und ich bitte dich, Herr, heile diese Beziehungen. Heile diese Beziehungen, Herr. Mach sie heil, Herr. Schenk Liebe, Erbarmen und Gnade. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.